So, guten Morgen. Shalom. Gut, es gibt einige Leute, die wach sind heute Morgen. Das freut mich immer. So, es tut mir leid, ich muss nur noch ein paar Sachen mit der Technik machen, bevor wir anfangen. Gut. So. Ich glaube, die meisten von euch wissen, dass ich mit der Organisation Juden für Jesus arbeite. Und wir haben gerade einen Sommereinsatz durchgeführt. Wir sind eine Missionsgesellschaft, eine Missionsorganisation. Und unsere Leidenschaft ist es, unser jüdisches Volk mit dem Evangelium zu erreichen. Und wir machen das in verschiedenen Arten und Weisen, durch Straßeneinsätze, durch 1:1 Besucher, also persönliche Treffen, auch im Internet, auch durch Veranstaltungen und so weiter und so fort. Und wie gesagt, wir haben gerade einen 2,5-wöchigen Einsatz in Berlin durchgeführt. Wir waren auf die Straßen. Ein internationales Team ist gekommen, hat mitgeholfen und wir haben mit Menschen über Jesus geredet. Und es war eine sehr, sehr spannende Zeit. Und ich weiß, dass einige von euch für uns gebetet habt. Und ich möchte mich bei euch vom Herzen bedanken, weil wir haben das gebraucht. Also vom Anfang an haben wir gespürt, es gibt Widerstand irgendwie. Berlin ist kein neutraler Ort. Es gibt da irgendwas gegen das Evangelium, gegen dem Evangelium. Aber Gott sei Dank hatten wir im Laufe von diesen 2,5 Wochen hatten wir über 2600 Gespräche über das Evangelium mit Leuten auf der Straße. Ich finde das recht hoch, also ich bin dem Herrn sehr dankbar dafür. Wir haben über 66.000 evangelistische Postkarten verteilt. Wiederum eine sehr, sehr hohe Zahl. Zahlen sind nicht wichtig, aber es geht hier um Menschen. Und das ist das Wichtigste, das ist wichtig für Gott. Und circa 35 Leute haben mit uns auf die Straße ein Gebet gebetet, um ihr Leben Jesus zu übergeben. Und wir preisen den Herrn dafür. Also ich finde das total super, ich bin davon begeistert. Wir machen jetzt die Nacharbeit, also wir machen immer Nacharbeit nach dem Einsatz und wir Juden für Jesus machen die Nacharbeit mit den jüdischen Kontakten und wir kriegen immer nicht-jüdischen Kontakten und diese Kontakten geben wir an Gemeinden weiter. Und am Freitag hatten wir die Freude zu sehen, wie einer von diesen jüdischen Kontakten von unserem Straßeneinsatz sein Leben Jesus gegeben hat. Also preist den Herrn, danke für eure Gebete, bitte betet weiterhin. Für jemanden, der mehr Informationen übers haben möchte, es gibt diese Flyer, die Flyer liegen aus. Hinten, ich habe extra ein paar Bücher mitgebracht, so könnt mal gucken, ob es da ist, was euch ermutigen kann. Und es gibt in dieser Flyer eine Antwortkarte. Ihr könnt das ausfüllen und dann schicken wir euch unser kostenfreies Rundbrief, entweder per Post oder per E-Mail. Also guckt einfach mal hinten, was da auf dem Tisch liegt. Gut, ich möchte heute anfangen mit einem Spiel. Wer hätte das gedacht? Ein Spiel als Teil vom Predigt. Wer hätte das gedacht? Super, ja, ich habe so einen Daumen hoch, danke. Ihr kennt vielleicht dieses Spiel, ganz einfaches Spiel. Ich werde ein Wort sagen und das wird auf dem Bildschirm erscheinen. Und ihr müsst einfach sofort das erste Wort, was euch einfällt, laut vorsagen, okay? Das erste Wort, okay? Fangen an. Strand. Meer? Was? Okay, das war das erste Wort? Stark, okay, super. Meer habe ich gehört, ja? Gab es noch was anderes? Sonne, ja, gut, okay. Super, ja, gut. Okay, das nächste kommt. Arbeit. Spaß. Super. Mühe habe ich gehört. Was sonst? Geld verdienen. Okay, super. Und das letzte. Kirche. Freunde, Gottesdienst. Ihr wart wesentlich langsamer bei Kirche, habe ich gemerkt. Okay. Strand und Arbeit waren wesentlich schneller. Kirche, was soll ich sagen? Was darf ich sagen? Was darf ich sagen? Unser Gehirn macht das. Also unser Gehirn vernetzt Wörter mit anderen Wörtern. Also das macht es automatisch. Und manchmal kommt es dazu, du musst nur das Wort sehen und du denkst sofort an etwas anderes. Also Strand, ich denke immer an Sand. Also das ist mein erstes Wort. Arbeit, Mühe, Kirche. Es gab verschiedene Antworten. Und unser Gehirn macht das. Und manchmal ist es gut, aber manchmal ist es ganz schlecht. Und ich möchte euch sagen, warum. Die schon lange Jesus kennen. Wir lesen die Bibel. Ich bin mit der Bibel aufgewachsen, bin immer in der Sonntagsschule gegangen und wir lesen die gleichen Geschichten, wir hören die gleichen Wörter immer wieder und manchmal denken wir, ach ja, Mose, ich verlinke das mit Ägypten und das ist für mich abgeschlossen. Ich muss nicht mehr zuhören. Ich habe ja diese Geschichte mal gehört. Und das bei Gottes Wort zu tun, ist ganz, ganz schlecht. Aber wir machen das alle. Okay? Und heute werden wir über einen ganz besonderen Propheten reden und ich möchte, dass ihr nicht an das normale Geschichte denkt. Und heute werden wir über Jona sprechen. Was kommt ihr als erstes? Fisch, danke, jemand hat Fisch gesagt, genau. Jona und dem Fisch. Interessanterweise erscheint dieser Fisch nur in einem Kapitel vom Buch Jona und es gibt 4 Kapitel. Also das heißt, in seiner Geschichte geht es nicht nur um den Fisch, aber wir denken alle, ach ja, Jona und den Fisch. Okay, also heute, wir werden über Jona reden. Bitte passt auf. Ich glaube, das ist eine Geschichte, wovon wir viel lernen können. Ich werde eigentlich wesentlich wenig über den Fisch reden heute. Ihr erkennt vielleicht diesen Slogan, dieses Logo auf dem Bildschirm. Vor circa einem Jahr, vielleicht war es länger jetzt, gab es diesen fürchterlichen Angriff in Frankreich, in Paris, bei der Zeitung Charlie Hebdo. Und Leute haben sich aufgeregt und sie sind auf die Straße gegangen, sie haben demonstriert gegen diesen islamistischen Terror und der Motto oder der Slogan damals war Je suis Charlie. Ich bin Charlie, ich bin Charlie Hebdo. Also wenn du Charlie Hebdo angriffst, dann griffst du mich an. So, das war so die Gedanken dahinter. Und als ich vor kurzem in unserer Kinderbibel zu Hause die Jona-Geschichte meine Kinder vorgelesen habe, hat Gott zu mir geredet, genau durch die Kinderbibel. Das habe ich toll gefunden. Ich habe die gleiche Kinderbibel gehabt als Kind. Ich habe diese Geschichte sicher 1000 Mal gelesen, auch in der richtigen Bibel, sage ich auch mal. Und trotzdem hat Gott ganz klar zu mir geredet. Und zwar nicht, je suis Charlie, ich bin Charlie, sondern ich bin Jona. Wir sind Jona. Das möchte ich heute angucken. Wir befinden uns eigentlich in die Geschichte von Jona. Wir sind Jona selber. Und wir können ganz viel über Evangelisation, aber auch über unser christliches Leben mit Jesus durch dem Buch Jona lernen. Und wir kommen zu der ersten Lektion über Evangelisation, über das Leben mit Jesus, die man im Buch Jonas lernen kann. Und zwar Befehle von Gott. Jona war ein ganz normaler Mensch, ein ganz einfacher Mensch. Er hat tatsächlich existiert, das lesen wir irgendwo anders in der Bibel. Er war ein ganz normaler Mensch, ganz normaler Jude, ganz normaler Israeli. Aber Gott hat ihn beauftragt, Gott hat ihm einen Auftrag gegeben, eine Botschaft gegeben, eine Botschaft, die er verkündigen soll. Gott sagt zu Jona, in der zweiten Vers, mach dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie. Okay, Jona hat seine Arbeit gekriegt, seine Aufgabe, er wusste, was er tun soll. Aber das Problem war, Gott hat ihm eine sehr schlechte Botschaft gegeben, eine sehr schwierige Botschaft gegeben. Noch 40 Tagen und Ninive ist zerstört. Wer möchte so etwas weitergeben? Wenn Gott zu dir kommen würde und sagt, geh raus in die Straße und sag zu Berlin, noch 40 Tagen und Berlin ist zerstört. Wer möchte das machen? Wer meldet sich freiwillig für so eine Aufgabe? Niemand! Was für eine Überraschung! Jona hat eine harte Aufgabe gekriegt. Und was war seine Reaktion? Schnell nach Tarsis. Schnell nach Tarsis. Tarsis ist genau in die Gegenrichtung von Nineveh. Und wesentlich weiter. Also das ist in Miles, Entschuldigung, ich habe das nur kurz im Internet gefunden. Aber wesentlich weiter, als nach Nineveh zu gehen. Also Jona kriegt seine Aufgabe, seinen Auftrag und geht, okay, Herr, und geht in die andere Richtung. Und weit in die andere Richtung. Wie ist es mit uns? Wir haben auch einen Auftrag von Gott gekriegt, durch den Jüngern. Also Jesus hat zu den Jüngern gesagt, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und sehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ganz klar, oder? Da haben wir es, manchmal denken wir, ach Gott, wenn du einfach klar zu uns reden könntest, was wir machen sollen, was ich machen soll. Da hat Gott ganz klar zu uns geredet. Geht hin in alle Nationen, macht sie zu Jünger, lehrt sie alles, was ich euch gelehrt habe. Aber unsere Botschaft ist da nicht immer so leicht. Und das ist genau das Problem. Unsere Botschaft ist es, Jesus ist der einzige Weg zum Himmel, nicht ein Weg. Unsere Botschaft ist es, wir sind nicht genug, wir sind nicht gut genug. Wir Menschen, wir brauchen Hilfe, wir können das alleine nicht schaffen. Alle anderen Religionen sagen in irgendwelcher Art und Weise, wir sind gute Menschen, wir schaffen es. Wir schaffen es, wir können zu Gott kommen mit unseren guten Taten. Wir müssen nur beten, Geld geben, was auch immer. Aber die Bibel sagt uns, Jesus sagt uns, so, wir sind nicht gut genug. In den Propheten Jesaja lesen wir sogar, dass unsere guten Taten in Gottes Augen extrem schlecht sind. Und das ist unsere Botschaft. Jesus ist der einzige Weg zum Himmel. Wir sind nicht gut genug. Jesus musste für uns sterben. Gott hat ihn von den Toten auferweckt, sodass wir ein neues Leben mit ihm haben können. Und das alles geht nur durch Jesus. Das ist auch keine einfache Botschaft, weiter zu verkündigen. Das letzte Mal, dass ich hier gepredigt habe, habe ich über unsere Ängste gepredigt, die wir haben. Unsere Ängste, die uns verhindern, das Evangelium weiterzugeben. Aber das ist auch eine schwierige Botschaft weiterzugeben, wenn wir die Botschaft richtig weitergeben wollen. Ich meine, es ist ganz einfach, zu jemandem zu kommen und zu sagen, ja, Jesus liebt dich und er wird dein Leben super machen und alles geht am besten, wenn du an Jesus glaubst. Aber das ist nicht die Botschaft. Denn es ist nur eine gute Nachricht, wenn du zuerst die schlechte Nachricht erzählst, dass wir nicht gut genug sind. Also wir haben auch eine schwierige Botschaft, genauso wie Jona. Und was ist aber unsere Reaktion? Ich glaube, ihr ahnt schon jetzt, wohin ich gehe mit dem Punkt. Manchmal rennen wir auch weg. Vielleicht gehen wir nicht gerade nach Tarsis, aber manchmal rennen wir weg von Gottes Befehl. Habt ihr vielleicht die Situation gehabt in deinem Leben, wo du auf irgendwelchem Bus sitzt oder du bist bei einer Party oder so und du hörst in deinen Ohren den Herrn und der Herr redet zu dir, sprich mit diesem Person über mich. Und dann fängt der Kampf an in dir. Und sagst, ach Herr, ja, ich würde es gerne machen, aber ich muss leider jetzt gehen gerade. Also meine Haltestelle ist die nächste Haltestelle. Ich muss ja leider aussteigen. Ach, kannst diesmal nicht machen. Oder der Herr spricht zu dir und sagt, sprich mit diesem Verwandten über mich. Und
Und du sagst, aber Herr, wenn ich mit diesem Verwandten spreche über mich, dann hört die ganze Familie von dem, was ich glaube. Und dann kriege ich Ärger in der Familie und das ist schwierig.
Wir haben viele Ausreden, oder? Wir rennen weg von unserem von unserer Aufgabe, von unserem Befehl, die der Herr uns gegeben hat. Wir ignorieren seine Stimme manchmal. Ich habe das auch gemacht. Der Herr spricht zu mir, rede mit dieser Person oder mit dieser Person. Und ich sage ihm zurück nichts. Ich ignoriere ihn. Oder ich renne weg von der Situation. Also in dem Fall, bei der Evangelisation, finden wir, dass wir genau sind wie Jona. Gott sei Dank sind wir nicht immer so. Aber manchmal sind wir so. Jetzt kommen wir zu der zweiten Lektion. Es gibt Konsequenzen für Ungehorsam. Für Jona gab es ziemlich schlimme Konsequenzen. Aber es gibt Konsequenzen, weil Gott gerecht ist. Manchmal fokussieren wir so sehr auf die Tatsache, dass Gott gnädig ist, dass wir vergessen, dass er auch gerecht ist. Dass er auch der gerechte Richter ist. Für Jona gab es einen großen Sturm. Er dachte, ja, ich gehe nach Jaffo, ich gehe dann nach Tarsis mit dem Schiff und ich kann einfach weg von dem Herrn rennen. Ich weiß nicht, warum Jona das gedacht hat, aber manchmal, also wir denken auch, wir können weg von dem Herrn rennen. Hallo, der Herr ist ja überall. Aber ja, sind keine logischen Reaktionen. Also Jona kommt da im Sturm, er geht auf dem Schiff, das Schiff kommt da im Sturm und er schläft im Boot. Aber die Seeleute haben da Schwierigkeiten. Und das ist die zweite Konsequenz. Das Problem ist nicht nur für Jona selber, sondern auch für die Leute in seiner Umgebung. Er ist auf dem Schiff und wegen seines Ungehorsams kommen die Seeleute in Schwierigkeiten. Und sie verlieren auch fast ihr Leben. Sie müssen beten und sie wecken Jona auf und sagen, wer bist du überhaupt? Warum passiert das uns? Für Jona gab es ganz schlimme Konsequenzen. Im zweiten Kapitel lesen wir, wie er von einem Fisch geschluckt worden ist. Und da sind die Wörter nicht ganz klar. Wir wissen nicht, ob Jona tatsächlich gestorben ist und Gott ihn auferweckt hat oder ob er nur meinte, dass er sterben soll. Also das ist da man kann das in verschiedene Arten und Weisen auslegen. Ich bin da noch nicht sicher, ob Jona tatsächlich gestorben ist oder nicht. Aber es ist für unsere Lektion heute egal. Jona ist entweder gestorben oder fast gestorben wegen seines Ungehorsams. Und letztens ist er bekannt für alle Zeit als der mit dem Fisch. Also das klingt vielleicht schön, also das klingt vielleicht gut, aber das klingt gut, weil wir das von die Kindergeschichte wissen. Also ich persönlich möchte nicht von einem Fisch geschluckt werden. Weiß nicht, wie es mit euch ist. Manchmal, ich finde es so lustig, manchmal in einige Bilder sieht man Jona da, als ob er so viel Raum hatte, Freiraum da mit einem Tisch oder so und ja, so gemütlich da mitten im Fisch. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass es so war. Ich glaube, das war ekelhaft für ihn. Genauso wie für Jona gibt es auch Konsequenzen für unsere Ungehorsams, wenn es zur Evangelisation kommt und auch wenn es kommt zu unserem tagtäglichen Leben mit dem Herrn. Und das ist ein Teil, glaube ich, von unserem Leben mit dem Herrn, worüber wir nicht gerne nachdenken wollen. Wir würden eher konzentrieren auf die Tatsache, Gott ist gnädig, er liebt mich, aber es gibt auch Konsequenzen für Ungehorsam. Wir versuchen es immer unseren Kindern beizubringen. Es gibt Konsequenzen, deswegen, es gibt immer Strafen für die Kinder, wenn sie etwas Falsches machen. Es gibt Konsequenzen, man muss von früh an lernen, es gibt Konsequenzen für unsere Ungehorsams. Und es ist genauso wie bei Gott, also es gibt Konsequenzen, aber die Konsequenzen von einem Vater und von seinen Kindern. Also, die sind gut gemeint. Also Gott erlaubt Sachen in unserem Leben zu passieren, wenn wir ungehorsam sind, weil er uns liebt. Und das ist der Unterschied zwischen einem Vater und was weiß ich, ein Richter oder so. Aber es gibt ganz ernsthafte Konsequenzen. Vergleichen wir hier ein Vers aus dem Buch Esther. Esther, die Königin, sie hatte eine Möglichkeit, unser Volk, das jüdische Volk zu retten. Aber es gab ein Risiko, dass sie ihr eigenes Leben verlieren könnte. Und wir lesen, dies sind die Wörter Mordechais, ihr sozusagen Adoptivvater, zu ihr. Wenn du zu diesem Zeitpunkt wirklich schweigst, so wird Befreiung und Rettung für die Juden von einem anderen Ort her erstehen. Klingt erstmal gut. Du aber und das Haus deines Vaters, ihr werdet umkommen. Und wer erkennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist? Das ist sehr ernst. Also Mordechai sagte, also paraphrasiert, zusammengefasst, wir werden errettet werden, weil Gott uns liebt, Gott uns auserwählt hat. Man kann das jüdische Volk nicht ausrotten, nicht vernichten, nie vernichten. Aber du musst da aussuchen, welche Rolle du spielen möchtest. Möchtest du wirklich die Kanal sein, wodurch Gott uns retten kannst oder nicht? Und wenn du nicht Nein sagst, dann kann es sein, dass du und deinem Haus oder das Haus deines Vaters umkommen wird. Es gibt ernsthafte Konsequenzen, wenn wir ungehorsam sind. Es tut mir leid, dass ich das heute Morgen uns sagen muss. Ich muss es mir auch sagen. Aber ich glaube, es ist eine Botschaft, die wir hören müssen. Wir können auch vergleichen, was der Herr zu Hesekiel gesagt hat. Menschensohn, ich habe dich für das Haus Israel zum Wächter gegeben. Und hörst du ein Wort aus meinem Mund, so sollst du sie von mir verwarnen. Wenn ich zu dem Gottlosen spreche, du musst sterben, und du hast ihn nicht gewarnt und hast nicht geredet, um den Gottlosen vor seinem gottlosen Weg zu warnen, um ihn am Leben zu erhalten, dann wird er, der Gottlose, um seine Schuld willen sterben. Aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Du aber, wenn du den Gottlosen gewarnt hast und er ist von seiner Gottlosigkeit und von seinem gottlosen Weg nicht umgekehrt, dann wird er um seiner Schuld willen sterben. Du aber hast deine Seele gerettet. Was heißt das hier? Aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Was heißt das? Ich habe keine Ahnung und ich möchte das nie herausfinden, was das heißt. Weil das ist sehr ernsthaft und das ist Gott selber, der spricht mit Hesekiel. Gott ist gnädig, aber unser Ungehorsam hat Konsequenzen, ganz schlimme Konsequenzen für uns. Aber die zweite Teil von der Lektion ist auch wichtig. Es gibt Konsequenzen für unser Ungehorsam, aber Gott verwendet Ungehorsam zu Gutem. Kommen wir zurück zu der Jona-Geschichte. Die Seeleute kommen zum Glauben wegen Jonas Ungehorsams. Ist das nicht interessant? Wir lesen in diesen Versen, 1. Jona 1:9-16. Und er sagt zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht und sagten zu ihm, was hast du da getan? Die Männer hatten nämlich erfahren, dass er von dem Angesicht des Herrn auf der Flucht war, denn er hatte es ihnen mitgeteilt. Und sie sagten zu ihm, was sollen wir mit dir tun, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer wurde immer stürmischer. Da sagt er zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer. Dann wird das Meer euch in Ruhe lassen, denn ich habe erkannt, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Und die Männer ruderten mit aller Kraft, um das Schiff ans trockene Land zurückzubringen. Aber sie konnten es nicht, weil das Meer immer stürmischer gegen sie anging. Da riefen sie zum Herrn und sagten, ach Herr, lass uns doch nicht umkommen um der Seele dieses Mannes willen und bringe nicht unschuldiges Blut über uns. Denn du, Herr, hast getan, wie es dir gefallen hat. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da ließ das Meer ab von seinen Wüten. Und die Männer fürchteten den Herrn mit großer Furcht und sie brachten dem Herrn Schlachtopfer dar und gelobten ihm Gelübde. Wir wissen von dieser Geschichte, dass die Seeleute keine Juden waren, sie waren keine Israelis, denn sie haben Jona gefragt, von woher kommst du? Welcher Gott betest du da an? Aber trotzdem am Ende von diesem Kapitel, Ende vom Kapitel 1, lesen wir, dass diese Seeleute sind zum Glauben an den Gott Israels gekommen. Und wenn Jona nicht ungehorsam gewesen wäre, dann hätten sie die Botschaft nie gehört. Also heißt das, dass Jona da was Richtiges gemacht hat? Gar nicht. Gar nicht. Aber Gott kann unser Ungehorsam für Gutes gebrauchen. Ist auch interessant. Wir kennen ja, also Jona ist bekannt, weil er in einem Fisch 3 Tage lang Zeit verbracht hat. Und Jesus selber verwendet diese Tatsache als ein Bild für die Auferstehung. Matthäus 12, 40 und 41, eigentlich nur 40. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Jona hat den Privileg gehabt, so ein Bild für den Messias zu sein. Jesus ist zurück auf diesem Bild zurückgegriffen. Aber Jona war doch ungehorsam. Er war doch nur wegen seines Ungehorsams da im Bauch des Fisches, oder? Ja, aber Gott ist auch gnädig. Er ist gerecht, aber ist auch gnädig. Und deswegen brauchen wir die 2 Teile. Na? Wir brauchen den Teil, der sagt, Gott ist gerecht. Gott ist ein gerechter Richter. Aber wir brauchen auch den Teil, der sagt, Gott ist gnädig. Das ist auch so in unserem Leben. Gott verwendet unsere Ungehorsam zu Guten. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Vor einigen Jahren, ich weiß nicht mehr vor wie viele Jahren, ich bin nicht so alt, also es kann nicht so viele Jahre sein. Ich war bei einem EasyJet-Schalter. Ich musste einchecken und wir hatten ziemlich wenig Zeit, weil sie nur, glaube ich, nur eine Frau gehabt als Check-in-Personal. Und es gab eine lange Schlange. Ich dachte, ich verpasse den Flug, weil sie nicht genug Menschen gehabt haben. Also ich bin endlich zum Schalter gekommen, wollte den Check-in machen und sie sagte zu mir, bitte stellen Ihre Handgepäck in diesem Fach, zu gucken, ob es klein genug ist. Dann habe ich das gemacht und hat es gerade reingepasst, gerade. Aber ich musste das irgendwie so hart drucken, sodass es wirklich tatsächlich rein da in dem Fach gegangen wäre. Und ich sage, sehen Sie, es passt gut rein. Und sie sagt, nein, Sie müssen das ganz runter drucken, bis es wirklich ganz im Fach ist. Und dann wurde ich so zornig, weil ich dachte, wenn ich das reindrucke, dann kriege ich das nicht mehr raus. Und ich bin sowieso jetzt zu spät für den Flugzeug. Dann habe ich das tatsächlich gemacht, reingestopft, es hat gut gepasst und ich habe das dann wieder rausgerissen, irgendwie ist es rausgekommen und dann habe ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe zu ihr, aber ich war sehr böse auf sie, habe gesagt, sehen Sie, es passt gut da rein oder so ungefähr in diese Richtung. Ich habe den Check-in abgefertigt, dann bin ich zum Security gegangen und dann habe ich die Stimme in meinem Ohren gehört, Aaron. Ja, Herr, war das gut, was du gerade getan hast? Nein, Herr, das war nicht gut. War das richtig? Nein, das war nicht richtig. Du sollst ihr Entschuldigung sagen. Aber da war ich schon in der Security und ich dachte, ich kann nicht mehr raus, sonst verpasse ich den Flug. Also ich habe Gott irgendwie da auf die Seite gelegt und gesagt, ja, im Moment ignoriere ich deine Stimme und wir gucken, was passiert. Und dann, als ich durch den Security gekommen bin, ist es mir eingefallen, normalerweise die Leute, die beim Checken sind, sie sind dann beim Gate und sie machen die Abfertigung beim Gate, sodass man da raus aus dem Flieger gehen kann. Und dann dachte ich, oh, es kann sein, dass ich sie wieder sehe. Und dann wusste ich, ich muss mich bei ihr entschuldigen. Und tatsächlich, ich komme zum Gate nach einer Weile und sie stand da. Und als wir die Boarding gemacht haben, es gab 2 verschiedene Reihen. Eine von dieser Frau und eine von einem anderen Mann. Und da bin ich vor einer Entscheidung gestanden. Soll ich zu der Frau gehen und das wirklich abschließen? Oder soll ich einfach zu dem Mann gehen und sie ignorieren. Und durch Gottes Gnade, ich habe die richtige Entscheidung getroffen, ich bin zu ihr gegangen. Und ich habe meine Bordkarte ihr gegeben und gesagt, es tut mir echt leid, wie ich mich benommen habe draußen. Sie machten einfach ihre Arbeit und es tut mir vom Herzen leid.
Und sie hat dann so gelächelt und so gestrahlt und gesagt, ja, das macht gar nichts, gar kein Problem.
Und dann hat sie extra für mich, also nicht für anderen Leuten hat sie das gemacht, nur für mich hat sie dann die Tür geöffnet und gesagt, guten Flug. Ich glaube, ich habe irgendwie ihr Tag gemacht sozusagen. Also das war wirklich eine Freude für sie. Gott kann unsere Ungehorsam für Gutes gebrauchen. Das ist nur ein kleines Beispiel. Heißt das dann, dass wir einfach ungehorsam sein können oder dürfen? Auf gar keinen Fall. Denn wir lesen im Römerbrief, was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Auf keinen Fall. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Also wir können nicht, wir dürfen nicht, wir wollen nicht da in der Sünde bleiben. Aber wir wissen, dass wir trotzdem sündigen. Und es ist gut dann zu wissen, dass Gott unsere Sünde zu Gutem verwenden kann, wenn wir zu dem Punkt kommen, dass wir sündigen. Aber wenn wir ungehorsam sind, wenn Gott zu dir spricht und sagt, rede mit dieser Person über mich, oder geh mal auf eine Missionsreise irgendwo, oder geh auf die Straße in Berlin, oder was auch immer der Herr zu dir sagt, und du sagst nein, dann verpasst du eine Chance, etwas mit Gott zu machen. Du verpasst die Chance, eine Freude zu haben, weil du machst, was der Vater macht. Es lohnt sich auch dazu zu sagen, dass Züchtigung tut weh. Das war sicherlich nicht lustig für Jona, im Bauch des Fisches zu sein. Und Gott züchtigt uns auch und manchmal tut das auch weh. Also besser gehorsam zu sein als ungehorsam, auch wenn Gott gnädig ist. So, jetzt kommen wir zu der dritten Lektion. Jona predigt, die ganze Stadt tut Buße, die ganze Stadt. Gott verschont sie und wir denken Halleluja. Und Jona denkt, was für ein Blödsinn. Jona ist zornig. Und er ist zornig, er hat guten Grund, zornig zu sein. Denn die Leute in Nineveh, die waren die Assyrer. Wer waren die Assyrer? Die waren extrem gewalttätig. Sie hatten schon verschiedene Länder zerstört. Sie hatten schon viele Leute weggeschleppt, deportiert. Sie waren damals bekannt, brutal zu sein. Sie waren bekannt als die Leute, die extrem brutal waren. Und sie waren die Erzfeinde von Israel, von Jonas Volk, von dem Erzfeinde von dem jüdischen Volk. Das heißt, Gott sagt, geh nach Nineveh und Jona wäre dann, oder dann ist tatsächlich gegangen zu den Feinden und musste dann predigen, dass ihre Stadt zerstört werden soll. Und Jona wusste, wie gnädig Gott ist und deswegen wollte er nicht gehen. Und wir lesen, ich hoffe, ich habe das hier auf dem Bildschirm. Und es missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Und nun Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Sagt der Mensch, der schon fast gestorben ist und dann wieder auferstanden ist. Er wollte nicht, dass diese Leute sich bekehren, weil das würde dann heißen, dass sie eine Chance haben, Israel anzugreifen und Israel wegzuschleppen und Israel zu deportieren. Und das ist dann tatsächlich passiert. Später lernen wir und lesen wir, dass sie auch zu seinem Teil von Israel gekommen sind, zu Galiläa, und sie haben, die Assyrer haben Leute von dort weggeschleppt. Die gleiche Assyrer, weil Gott sie verschont hat hier. Also Jona hat gewusst, wenn Gott sie verschont, dann heißt das Vernichtung für Israel. Und das wollte er nicht. Also er war zornig. Das Problem für Jona war, dass Gott zu gnädig war. Ja, das habe ich vergessen zu sagen. Er würde bekannt sein als der Verräter. Also er geht zu den Feinden und predigt, ihr sollt Buße tun und umkehren. Das klingt nicht gut, für, wenn du zurückkommst und du sagst, hey Jona, wo warst du denn? Ja, ich war in Nineve. Nineve? Was hast du ja dort gemacht? Ich habe gepredigt. Über was denn? Ja, sie sollen Buße tun. Was? Sie sollen Buße tun. Was? Du hast das zu unseren Erzfeinden gesagt. Ja, ja. Und was? Was ist passiert? Hat Gott sie vernichtet? Nein. Was? Nein. Stellt ihr euch das vor. Also furchtbar, der arme Jona, für immer als der Verräter bekannt. Aber das wirklich Schlimme bei Jona hier ist, dass er das größte Wunder des Buches verpasst hat. Im Buch Jona, es gibt ziemlich viele Wunder. Wir lesen von einem Sturm, die plötzlich kommt. Also das war ein Wunder sozusagen. Wir lesen von einem Fisch, das ist natürlich ein großes Wunder. Aber wir lesen auch von einer Pflanze, die in einer Nacht gewachsen ist und am nächsten Tag gestorben ist. Und wir lesen von einem Wurm, der Gott gehorcht hat und hat diese Pflanze gegessen. Es gibt ziemlich viele Wunder im Buch. Aber ich glaube, der größte Wunder im ganzen Buch ist die Tatsache, dass 120.000 Menschen haben sich gedemütigt. Eine ganze Stadt, nicht nur eine Stadt, die Hauptstadt von dem damaligen größten Empire oder Herrschaft, sie haben sich gedemütigt. Ich sage nicht bekehrt, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Im Alten Testament ist es schwer manchmal zu sagen, ob die Leute dann wirklich zum Glauben an Gott gekommen sind oder nicht. 120.000 Menschen, die Hälfte von Reinickendorf, haben sich an dem Tag gedemütigt. Stellt ihr das vor, euch das vor, dass ganze Berlin zum Glauben kommt, weil es die Hauptstadt ist. Schwer zu vorstellen, oder? Wie würden wir reagieren? Wahrscheinlich, hoffentlich mit Freude. Aber für Jona war das eine schreckliche Sache. Also Jona hat ein Problem mit Gnade, mit Gottes Gnade. Aber manchmal haben wir auch Probleme mit Gottes Gnade. Manchmal ist Gott zu gnädig für uns. Manchmal denken wir, ich sage wir, manchmal denke ich, vielleicht ist es ehrlicher zu sagen, dass manche Leute müssen Gottes Gnade verdienen. Wir haben Gottes Gnade nicht verdient. Aber manchmal denken wir, dass einige Leute, sie sollen irgendwie Gottes Gnade verdienen. Sie sind nicht gut genug für den Himmel. Wie ist es mit Pädophilen oder Mördern oder Vergewaltigern? Schlimme, ganz schlimme Menschen. Irgendwie denken wir, ja, sie müssen irgendwie Gottes Gnade verdienen. Gott kann sie nicht einfach so vergeben. Und manchmal, wenn wir ehrlich sind, dann denken wir das auch über Obdachlosen oder Drogenabhängige. Oder manchmal über das schwierige Typ in unserer Familie, in unserer Verwandtschaft. Oder manchmal über einen anderen Volk. Denken wir, sie haben das gar nicht verdient. Sie sollen nicht in den Himmel kommen. Sie sollen lieber in die Hölle gehen. Wenn wir ganz ehrlich sind. Wir haben ein Problem mit Gottes Gnade, weil Gott denkt nicht so. Gott denkt ganz im Gegenteil. Gott denkt, dass wir alle schlimm sind, dass wir alle nicht gut genug sind. Und deswegen hat er Jesus geschickt. Und egal, ob du einer von dieser Liste bist oder ob du ein ganz normaler, guter Mensch bist, du bist nicht genug für Gott. Du bist nicht genug für Gott. Und Gottes Gnade beeinflusst nicht nur wir gute Leute, wir sind nicht gut, sondern alle, wirklich alle, egal was man gemacht hat. Das wissen wir ja theoretisch, aber wenn es kommt dazu, dass ein Obdachloser da sitzt und stinkt und Gott sagt zu dir, rede mit ihm über mich, wie ist es dann? Oder wenn du hörst von einem Gerichtsprozess, von einem Pädophilen oder so, dann denkst du, ja, gut, er soll einfach in der Hölle gehen, der schlimme Typ. Gott denkt nicht so. Gott denkt nicht so. Wir wollen Gnade für uns, aber Gericht für andere. Genauso wie Jona. Weil bei uns ist es anders, oder? Bei uns ist es völlig anders. Wir sind nicht schlimm wie der nächste Typ. Wir sind heuchler irgendwie, ne? Gnade für uns, gerecht für andere. Manchmal kommen Leute zu mir, Ungläubiger, ich erkläre das Evangelium, sie sagen zu mir, was ist es dann mit Hitler? Was wäre, wenn er dann am Ende des Lebens sich bekehrt hat? Hätte Gott ihn vergeben? Und ich sage immer, ja. Ja, Gott hätte ihn vergeben, wenn er Jesus angenommen hätte. Ich weiß nicht, wir wissen nicht, was im letzten Minute da passiert ist im Bunker. Aber ich persönlich, und ich sage das als Jude, ich würde mich persönlich freuen, Hitler im Himmel zu sehen. Warum? Weil er mein Volk vernichtet hat? Nein. Weil das heißt, denn Gott, das würde dann heißen, dass Gottes Gnade größer ist als sein ganzes Verbrechen. Und ich hoffe mit ganzem Herzen, ich sage das ganz ehrlich, dass Gott ihm in den letzten Sekunden seines Lebens zu seinem Herzen geredet hat. Oder dass er Jesus in einer Vision gesehen hat oder so und er dann Buße getan hat. Ich denke, das ist sehr unwahrscheinlich, aber ich weiß, was Gott tun kann. Wir lesen von so einem Fall im Buch den 2. Chronik, ein Fall von Manasse. Er war fast genauso schlimm wie Hitler, aber in Israel. Ich werde es nicht vorlesen jetzt. Man kann darüber lesen, wie schlimm er war, was er gemacht hat. Und er war wirklich unser schlimmster König jemals in der Geschichte. Und trotzdem lesen wir, dass wenn er von den Assyrern nach Babel genommen ist, lesen wir da, ich fange vom Helfen des Vers an. Und als er so bedrängt war, flehte er den Herrn, seinen Gott, an und demütigte sich sehr vor dem Gott seiner Väter und betete zu ihm. Und der Herr ließ sich von ihm erbitten und er hörte sein Flehen und brachte ihn nach Jerusalem in seine Königsherrschaft zurück. Da erkannte Manasse, dass der Herr der wahre Gott ist. Das soll nicht passieren. Er war der schlimmste König und er hat wirklich Tod und die Hölle verdient. Aber Gott war gnädig zu ihm und hat ihn zurückgeholt aus der Gefangenschaft und hat ihn zurückgeholt nach Jerusalem. Gott ist gnädiger als wir. Also in der Zusammenfassung für diesen Punkt, alle müssen hören, alle müssen diese Botschaft hören, denn alle sind nicht gut genug, wir sind damit eingeschlossen und alle brauchen Gottes Gnade. So, jetzt komme ich zum Schluss. Ich mag sehr die Charaktere, die Persönlichkeiten in die Bibel, weil sie sind ganz normale Menschen, sie sind ganz echte Menschen. Man sieht die guten Seiten und auch die schlechten Seiten. Aber das ist auch ein bisschen gefährlich, weil man auch die schlechten Seiten sieht, sieht man sich selber da in die Bibel, in die verschiedenen Leute, in die verschiedenen Charaktere. Und ich sehe mich selber in Jona. Und ich glaube, ihr könnt da auch zustimmen, dass ihr auch euch selber seht in Jona. Wir sind Jona. Wir wollen nicht tun, was Gott uns beauftragt hat. Also, das Buch Jona wurde aufgeschrieben, sodass wir davon lernen können. Lernen, dass wir reden sollen, statt schweigen und wegrennen. Auch wenn es uns was kostet. Vor allem, wenn es uns was kostet. Wir können auch lernen, dass unsere Fehler und Sünde, wir sollen unsere Fehler und Sünde gleich bekennen und nicht in unserem Ungehorsam bleiben. Jona hätte ganz am Anfang, wenn er nach Jaffa gekommen ist, zu der Hafe, er hätte da denken können, ach, was soll das, dass ich weg vom Herrn renne. Das bringt nichts. Er hätte dann da umkehren. Das musste nicht, das war nicht unbedingt ein Muss, dass er im Bauch des Fisches landen soll. Er könnte jederzeit zurückkehren und das können wir auch jederzeit tun, Buße tun, zurückkehren zu unserem gnädigen Vater. Aber wir sollen auch gnädig sein, genauso wie unserem Vater im Himmel. In diesem Vers, da steht es, dass Gott jeden Tag die Sonne aufbringt für die Guten und die Schlechten. Und dass er Regen auf die Erde fallen lässt, auf die Guten und auf die Schlechten. Denn für ihn sind alle wichtig. Für ihn sind alle seine Geschöpfe. Für ihn sind alle, war es wert für alle, dass er Jesus geschickt hat in unserer Welt. Ich lasse euch mit diesem Gedanke. Das nächste Mal, dass Gott zu dir redet und sagt, tu das, rede mit ihm über mich, geh auf eine Reise, was auch immer das sein soll, wie wirst du dann reagieren? Nach Nineveh oder nach Tarsis? Beten wir zusammen. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Gnade, aber ich danke dir auch für deine Gerechtigkeit. Ich danke, dass du in deine Gnade und in deine Gerechtigkeit Jesus auf die Erde geschickt hast. Danke, dass in deine Gnade du hast es erlaubt, dass er für uns gestorben ist. Und danke, dass wir jetzt vor dir gerecht stehen da dürfen, Herr. Herr, bitte hilf du uns, gnädig zu sein. Bitte hilf du uns, gehorsam zu sein und zu wissen, dass deine Wege die besten Wege sind. Herr, bitte schenk du uns Mut, unsere Münder aufzumachen und über dich zu reden. Danke, Jesus, für wer du bist. Und danke, dass du uns trotzdem liebst und dass du uns trotzdem akzeptierst. Amen.